Woche. Der Funk-Podcast über was die Woche wichtig war.
Diese Woche mit diesen Themen.
Überflutungen in Südostasien.
Generation Deutschland. Wie radikal ist die neue AfD-Jugendorganisation?
Was geht eigentlich schon wieder bei der Wicked Press Tour ab?
Und zu welchem Preis wird dein Burger nach Hause geliefert?
Und wir zollen Phil Laude Abschied von Big Daddy Funk.
In diesem Podcast informieren wir, ordnen ein und wir sprechen auch über unsere persönliche Meinung.
Adrian, ich habe gerade verloren, oder?
Du hast gerade verloren.
Und
oh
trotzdem
nein.
Hast du angefangen.
Ja, ach so, warte. Ich dachte, der Gewinner fängt an, aber dafür hast du Adrian als erstes gesagt, also du hast zuerst begrüßt.
Ja.
Naja.
Wie geht's dir?
Das ist ausgeglichen. Für alle, die zuhören, wir haben gerade Schere, Stein, Papier über Um die Ehre gespielt, wer anfangen darf. Mir geht's super. Wie geht's dir?
Auch richtig gut. Ich merke, dass die Weihnachtszeit gestartet wurde.
Wahrlich. Ja, und, es ist Dezember.
Ich finde es toll. Ich bin ein bisschen traurig. Ich habe dieses Jahr keinen Adventskalender bekommen und ich sage immer noch so, juckt mich nicht, aber ich merke, es juckt.
Mich würde es auch jucken.
Hast du einen?
Ich habe einen, ja, aber so stiefmütterlich mäßig, nicht so geil. Vielleicht Werbegeschenk, vielleicht gekauft, ich weiß es nicht.
Aber ist es so selbst gemacht oder ist es ein...
Nein.
Okay.
Schokolade. Billigschokolade.
Ja,
Fettglasur vielleicht. Warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt?
Ja, tatsächlich. Aber eher so aus Zufall bin ich drüber gelaufen und es war sehr cute. Die haben so mir Galette gemacht, aber mit so einem Smiley auf meinem Galette.
Übel geil. Soll ich aus Zeitspargründen jetzt nicht fragen, was ein Galette ist oder soll ich fragen?
Das ist die nicere Variante von einem Crepe in Herzhaft. Und wir haben uns aber gefragt, was sind so die geilsten Weihnachtsmärkte?
Sagt uns das mal bitte, auch so nischenmäßig. Ja. Also so sagt uns gern Castrop-Rauxel, Salzgitter, Weihnachtsmarkt oder sowas, keine Ahnung.
Die vielleicht randomsten wollen wir hören.
Genau, aber außer Weihnachten, was hat dich eigentlich noch so beschäftigt die Woche?
Diese Woche gibt es wieder einen Schulstreik und wenn ihr diese Folge direkt am Freitag hört, gab es den heute, denn diesen Freitag stimmt der Bundestag über das neue Wehrdienstgesetz ab. Dagegen rufen bundesweit Jugendorganisationen zum Schulstreik auf. Auch wenn die Regierung erstmal von einem freiwilligen Wehrdienst spricht und diesen einführen möchte, warnt das Bündnis Schulstreik gegen Wehrpflicht davor, dass eine Pflicht für alle folgen könnte, wenn sich nicht genügend Freiwillige melden. Mich hat das schon noch einfach berührt zu sehen, wie SchülerInnen sich gerade bundesweit organisieren und damit ja auch ihre Haltung zum Wehrdienst signalisieren. Und generell habe ich irgendwie saulange nichts mehr von Schulstreiks mitbekommen.
Ja, also Schulstreiks kenne ich auf jeden Fall noch aus Fridays for Future.
Ich kenne das nicht aus meiner Schulzeit. Irgendwie gab es das noch nicht. Deswegen finde ich es gerade irgendwie richtig cool, wenn junge Menschen so von ihren Rechten Gebrauch machen. Und genau, wenn ihr die Folge hört, lief der Streik schon. Und mich würde total interessieren, wie ihr A, zu Schulstreiks steht. Findet ihr das cool oder denkt ihr so, leave it out of the school? Und ob ihr sogar bei einem mitgemacht habt. Schreibt uns auch das sau gerne in die Kommis.
Safe. Und guckt auf jeden Fall auch nochmal rein, wenn ihr wollt, bei der Wehrpflicht-Folge. Denn da haben wir genau das Thema Wehrpflicht behandelt.
Und damit gehen wir in die Woche.
Top der Woche.
Leute, mein Top dieser Woche ist Sabrina Carpenter. Die hat zum Glück diesmal kein neues, umstrittenes Albumcover gedroppt, sondern legt sich gerade mit dem Weißen Haus an. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal die Socials vom Weißen Haus, ich meine wirklich dem offiziellen Weißen Haus in den USA, beobachtet habt, aber das ist Gugu Gaga. Die posten da immer wieder Clips von ihrem Militär oder davon, wie Menschen in Flugzeuge geschoben werden, was man halt auch als Abschiebung deuten kann. Wir haben auch ein paar dieser Clips für euch hier eingeblendet.
You wanna see something cool? No. Well, I'm gonna do it anyway.
To the scene. No, nobody can do it like me.
Half frozen snake. His pretty colored skin had been all frosted with the dew.
Das Ganze unterlegen die dann richtig funny mit aktuellen Popbängern, also zum Beispiel Olivia Rodrigo, Taylor Swift oder eben Sabrina Carpenter. Und in einem neuen Video vom Montag sehen wir wieder Szenen, wo Menschen gewaltsam zu Boden gedrückt werden oder inhaftiert werden, unterlegt mit Sabrinas Song Juno. In dem Song singt sie eigentlich über guten Sex und kreative Positionen. Sie lässt sich das auch nicht gefallen, sondern legt sich eben mit dem Weißen Haus an und kommentiert auf X, auf Deutsch übersetzt, dieses Video ist bösartig und widerwärtig. Bezieht mich oder meine Musik nie wieder in eure unmenschliche Agenda mit ein. Das Video ist weiterhin online, auf X mit Ton, auf TikTok immerhin ohne. Und auch Olivia wehrte sich gegen die Nutzung ihrer Songs. Nur bei Taylor Swift ist es zum Zeitpunkt unseres Redaktionsschlusses am Donnerstag um 16 Uhr noch immer ziemlich ruhig.
Flop der Woche.
Spotify Wrapped 2025 ist diese Woche gedroppt. Das ist der Jahresrückblick von Spotify, der eine Übersicht über meistgehörte Künstler, Tracks und weiteres Hörverhalten gewährt. Auch in mega vielen Stories habe ich das gesehen, aber Leute, wer postet sein Spotify Wrapped noch in seiner Story in 2025? Zu meinem großen Entsetzen leider einige und das ist mein Flop der Woche. Also ich feiere diese Selbstdarstellung nicht, wenn jemand sich damit brüstet, wie cool er sei, weil er diesen und jenen hört, aber für mich als Musikfan ist es auch geil zu wissen, wer was hört. Also ein bisschen ein Zwiespalt. Ich meine, ich checke schon, ich hatte auch mein Spotify Wrapped angeguckt und ich bin eigentlich todeszufrieden. Also ich habe geile Künstler, coole Genres und meine Top-Songs lassen sich auch nicht lumpen. Und mein allergrößter Stolz, 102.000 Minuten gehört. Also trotzdem befindet sich aber irgendwie kein einziges Atom in meinem Körper, das mir so sagt, das nun öffentlich kundgeben zu müssen. Also so wie ich es gerade getan habe, auf Doppelmoral. Leute, bin ich ein Hater oder ist das berechtigt? Und damit eine Kommentarfrage der Woche. Darf man sein Spotify-Rap noch posten in 2025? Ja oder nein?
Vielleicht, wenn Spotify ihre Künstler besser bezahlt und der CEO nicht mehr in Waffen investiert.
Rede. Heftige Tropenstürme haben letzte Woche große Teile Süd- und Südostasiens getroffen. Darunter Sri Lanka, Indonesien, Vietnam, Thailand, Malaysia und die Philippinen. Dabei kam es zu starken Erdrutschen und Überschwemmungen, bei denen bis Redaktionsschluss mehr als 1500 Menschen gestorben sind. Millionen von Menschen sind von der Katastrophe betroffen. Der Präsident von Sri Lanka sprach von der größten und herausforderndsten Naturkatastrophe in der Geschichte der Insel. Besonders schlimm ist die Lage auf der indonesischen Insel Sumatra, wo alleine über 700 Menschen gestorben sind. Mehr als 500 werden noch vermisst. Dort sind ganze Regionen von der Außenwelt abgeschnitten. Hilfslieferungen kommen nur schleppend voran. Aktuell ist Monsunzeit in der Region, was eh regelmäßig zu Stürmen führt. Ich war einmal auch während der Monsunzeit in Südostasien und Leute, es hat mit deutschem Regen wirklich nichts zu tun. Es gibt dort drei Jahreszeiten. Trockenzeit, Hitzezeit und Regenzeit. Und wenn Regenzeit ist, dann richtig. Es schüttet täglich wie aus Eimern. Regenjacken oder Poncho helfen da gar nicht. Man ist in Minuten durchnässt und braucht vor allem eins, ein trockenes Versteck. Die Monsunsaison dieses Jahr ist aber ungewöhnlich heftig. MeteorologInnen führen die extremen Regenfälle unter anderem auf das Wetterphänomen La Niña zurück. Außerdem erhöht die Klimakrise die Wahrscheinlichkeit für immer häufigere und extremere Stürme.
Folgendes Video wurde euch vielleicht auch schon in den Feed gespürt und deswegen auch hier nochmal eine Content-Warnung. Wir sehen und sprechen gleich über Gewalt.
Angemessen oder unverhältnismäßig brutal. Dieses Video der Großdemo am Samstag in Gießen gegen die AfD-Versammlung geht gerade viral.
Falls ihr gerade nur zuhört, auf dem Video sieht man eine Gruppe bewaffneter Polizisten mit Helmen und in voller Montur auf eine Gruppe Protestierender zurennen. Die stehen in dem Video auf einer Straße und tragen einen Banner. Die Polizei schlägt dann mit Schlagstöcken auf die Demonstrierenden ein. Dieses Video ist am Wochenende in Gießen bei einer Gegendemo entstanden. Die AfD hat dort ihre neue Jugendorganisation Generation Deutschland gegründet. Ihre Vorgängerorganisation, die Junge Alternative, wurde vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft und löste sich daraufhin im März auf. Jetzt gründeten mehr als 800 AfD-Mitglieder die neue Jugendorganisation in Gießen. Da wurde auch Jean-Pascal Hohm zum Vorsitzenden gewählt. Hohm ist 28, sitzt für die AfD im Brandenburgischen Landtag und wird vom Brandenburgischen Verfassungsschutz als Rechtsextremist eingestuft und beobachtet. Thüringer Verfassungsschutzchef Stefan Kramer sieht bei der Generation Deutschland keinen nennenswerten Unterschied zur Jungen Alternative und erkennt nach wie vor ihre rechtsextremistischen Tendenzen. Auch PolitikerInnen von SPD, Grünen und Linken sehen in der neuen AfD-Jugend eine wachsende Gefahr für die Demokratie und fordern erneut, ein AfD-Verbot prüfen zu lassen. Kommen wir nochmal zurück zur Gegendemonstration. Bis zu 30.000 Menschen waren laut Polizei gegen die Neugründung in Gießen auf der Straße. Das Bündnis Widersetzen spricht von über 50.000 Menschen. Dabei kam es teilweise zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. In weiteren Videos ist zu sehen, wie die Polizei neben Schlagstöcken auch Wasserwerfer und Pfefferspray eingesetzt hat. Der Landkreis Gießen spricht von 36 verletzten Demonstrierenden. Hessens Innenminister Roman Possek berichtet von mehr als 50 verletzten PolizistInnen. Der stellvertretende Bild-Chefredakteur Paul Ronsheimer berichtet, er und sein Team seien von Gegendemonstrierenden bedrängt, eingekesselt und als Nazis beschimpft worden. Um das alles ein bisschen besser zu verstehen und auch für euch einzuordnen, haben wir mit dem Rechtsextremismus-Experten Dr. Christoph Schulze gesprochen. Hallo Christoph, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns über die AfD-Jugend zu sprechen.
Hallo, schön, dass wir sprechen zu dürfen.
Ich würde direkt reinstarten. Hat sich hier die AfD-Jugend einfach einen neuen Namen gegeben oder gibt es tatsächlich inhaltliche und strukturelle Veränderungen?
Naja, wahrscheinlich könnte man etwas flapsig formulieren und sagen, Raider heißt jetzt Twix, das soll bedeuten, eigentlich hat sich gar nicht so viel verändert. Zwischendurch wurde die Junge Alternative aufgelöst. Die war die größte rechtsextreme Jugendorganisation in Deutschland. Jetzt gab es eine Neugründung, ein paar Stellschrauben wurden verändert, es gibt einen neuen Namen. Und genauso wie der Vorgänger wird die Generation Deutschland die größte rechtsextreme Jugendorganisation in Deutschland werden. Das Personal kommt aus dem gleichen Milieu wie bei der Jungen Alternative. Dementsprechend sind die inhaltlichen Eckpfeiler und die Grundlagen der Strategie auch dieselben.
Und wie ordnet der Verfassungsschutz sie ein?
Naja, der Blick auf das Personal lässt eigentlich kaum einen anderen Schluss zu, als dass mit einer Verstetigung, wenn nicht gar mit einer Zuspitzung von dem rechtsextremen Kurs der AfD-Jugend zu rechnen ist. In Cottbus ist der neue AfD-Jugendchef tätig und da sieht man das ziemlich genau. Hohm war in der Vergangenheit überhaupt nicht mehr tragbar für die AfD. Das sage nicht ich, das hat die Partei selbst so gesehen und hat ihn nach mehreren rechtsextremen Skandalen aus der Öffentlichkeit entfernt. Und dann ist er halt immer wieder zurückgekommen und wurde neu in Szene gesetzt. Vom Verfassungsschutz wird das Profil von Hohm nicht ohne Grund als erwiesen rechtsextrem bewertet. Man muss den Behörden gar nicht so die Deutungshoheit über diese Frage zuschieben. Man kann auch selber hinsehen. In Cottbus hat er Veranstaltungen mit beinharten rechtsextremen Ideologen inszeniert, gab beinharte Ansprachen über ein krankes System. Es gibt ein Zusammenspiel mit rechtsextremen, gewaltbereiten Teilen der Fußball-Fanszene, beinharte Demonstrationen, wo vermummte Rechtsextreme einen schwarzen Block bilden. Das kann man gar nicht übersehen. Eine andere Person aus dem Vorstand hat einen Hintergrund im Milieu einer rechtsextremen Burschenschaft, hat beklagt, dass seiner Meinung nach die Parteien in Deutschland das deutsche Volk bekämpfen würden und betont, dass sich die AfD von keinen anderen rechtsextremen Organisationen distanzieren sollen. Von einem weiteren ist bekannt, wie er seine politische Ausbildung beim Rechtsextremen Institut für Staatspolitik genossen hat in Gießen. Bei der Gründung waren die entsprechenden Gruppierungen und Leute aus der identitären Bewegung stark vertreten. Auch die neue AfD-Jugend wird die Übergänge zu anderen rechtsextremen Organisationen fließend halten und das beabsichtigt sie auch so zu tun. Wie sich die Organisation da aufgestellt hat, das zeigt, ist mit Bedacht aus einem Guss zusammengesetzt worden, zeigt sich auch im Vorstand, nicht nur im Vorsitzenden, sondern durch den ganzen Vorstand hindurch und es ist eine klare rechtsextreme Prägung.
Und könntest du in zwei Sätzen erklären, wo gerade dort der Unterschied ist zwischen rechts und rechtsextrem?
Es werden aus der AfD-Jugend und auch aus der AfD-Krisenszenarien heraufbeschworen, geradezu apokalyptische Untergangsszenarien. Also das ist in einem Stil, wie Rechtsextreme das traditionell betreiben. Es gibt mächtige volksfeindliche Kräfte, die arbeiten daran, Familie, Volk, Nation zu unterdrücken und zu zerstören. Und diese Zerstörungsbedrohung kommt zum Beispiel vom Feminismus, von abstrakten, volksfeindlichen Elfenbeindiskursen an den Universitäten oder eben, dass Migration als Waffe eingesetzt wird gegen das eigene Volk. Und dagegen werden Lösungsparolen ausgegeben und angeboten. Der Volkskörper muss gereinigt werden, Ausländer raus, war so eine Parole. Oder seit einigen Jahren eben, und das sehen wir ja bei der Jungen Alternative, beziehungsweise werden wir auch bei der neuen AfD-Jugendorganisation sehen, Remigration als Parole.
Und die AfD selbst argumentiert ja, sie wolle die Jugendorganisation jetzt enger an die Partei anbinden und besser kontrollieren. Was ist damit einmal konkret gemeint und ist das aus deiner Sicht eher ein Mäßigungs- oder ein Professionalisierungsschritt auf demselben Extremkurs?
Bevor die AfD im Frühjahr diesen Jahres ihre Junge Alternative auflöste, stand sie unter Druck. Das müssen wir uns nochmal vergegenwärtigen. Es ging da um die Bewertung als rechtsextrem durch den Verfassungsschutz. Es gab Befürchtungen, dass ein Parteiverbotsverfahren sich konkretisieren könnte. Oder dass zumindest die Junge Alternative verboten werden könnte. Dem wollte die Partei den Wind aus den Segeln nehmen und hat sich darum entschieden, die Junge Alternative aufzulösen. Daneben, das ist ein zweiter Punkt, gab es einen realen Konflikt innerhalb der Partei um die Junge Alternative. Mit der waren viele unzufrieden. in der jungen Alternative scherten sich führende Leute gar nicht mehr um das Image der Partei und zogen ihre Politik nicht mehr im Zusammenspiel mit anderen rechtsextremen Kräften auf, sondern sie benahmen sich selbst unberechenbar und quasi so, als wären sie selber das wilde Vorfeld der Partei und nicht die Partei. Jetzt ist die neue AfD-Jugend enger an die Partei angebunden. Der Wildwuchs wie früher soll in Zukunft erschwert werden. Das ist gemeint, wenn von Seiten der Partei von Professionalisierung die Rede ist. Mit inhaltlicher Mäßigung hat es nichts zu tun. Das wissen ja auch alle. Die neue AfD-Jugend wird genauso rechtsextrem, hat nun aber einen erneuerten Segen, ein neues Wohlwollen von der AfD-Bundesführung bekommen.
Alles klar. Vielen, vielen lieben Dank, Christoph, für deine Zeit und deine Expertise zu dem Thema.
Vielen lieben Dank.
Leute, es ist arschkalt draußen. Der Supermarkt ist viel zu weit weg. Und irgendwie hat man zu Hause auch nur Zutaten und keine Gerichte. Ich check voll, dass dann Essen bestellen einfach die Gönnung pur ist.
Ja, safe, kann ich verstehen. Sissi, aber wie oft bestellst du so?
Ich finde es bei mir tatsächlich ein bisschen schlimm, weil seitdem ich in einer Fernbeziehung bin und mein Freund hat eher gekocht, vorrangig so einmal die Woche vielleicht. Ich wollte es aber jetzt auf jeden Fall lassen und reduzieren. Wie ist es bei dir?
Also ich finde einmal die Woche jetzt nicht so schlimm, aber ich bestelle nie. Also
ja, genau,
nie.
Und dann ist einmal die Woche schon krass.
Ja, aber ich habe auch Kollegen so, die... Einmal hat mir so ein Kollege 15 Minuten oder 50 Minuten mich probiert zu überzeugen, ich soll mir Uber Plus oder irgendwie sowas holen. Und weil er so am Tag zweimal bestellt. Aber ja, von dieser Sorte bin ich nicht. Aber nach diesem Maßstab ist einmal die Woche noch okay.
Das Ding ist euch mal aufgefallen, dass super viele Lieferboten inzwischen aus Südasien kommen? So ging es auch Jan Wiese und Fabian Grieger, die dem in ihrer neuen RBB-Doku Ausgeliefert das Geschäft mit den Kurierfahrern auf den Grund gegangen sind. Und ich fand die Doku echt krass, weil die diesen Eindruck nochmal bestätigt und zeigt, dass da sogar ein ganzes System dahinter steckt. In der Doku decken sie auf, wie tausende junge InderInnen Studienplätze an privaten Unis in Deutschland versprochen werden. Aber wenn die Menschen hier ankommen, können sie sich nicht einfach auf ihre Uni konzentrieren. Viele nehmen Kredite über mehrere tausend Euro auf, um sich das private Studium und das Leben in Deutschland leisten zu können. Und das treibt sie direkt in die Arme von Subunternehmen, die FahrerInnen für Lieferdienste anstellen. Hier arbeiten sie oft 10 bis 12 Stunden am Tag, teilweise für weniger als 7 Euro pro Stunde. Um das System hinter diesen ausbeuterischen Strukturen der Lieferdienste zu durchblicken, haben wir mit den Machern Jan Wiese und Fabian Grieger der RBB-Doku gesprochen. Hi Jan.
Hi Fabian.
Sag mal, wie werden die jungen InderInnen eigentlich nach Deutschland gelockt? Welche Versprechen werden ihnen gemacht und wie sieht dann die Realität in Deutschland aus?
Hi Sissi.
Hi Adrian.
Also das läuft ganz viel über Agenturen. Die sind sehr aktiv in Indien. Das sind oft indische Agenturen auch. Die gehen an Schulen, die machen viel Werbung auf Social Media. Und die versprechen eine ganze Menge. Die sagen, ihr kommt da an sehr renommierte Hochschulen in Deutschland. Wir vermitteln euch dahin, so private Hochschulen, sagen die. Und ihr kriegt Top-Jobs, also ihr könnt dann da gleich einsteigen auf dem Arbeitsmarkt, habt qualifizierte, gut bezahlte Jobs.
Ja, und das ist, muss man sagen, ganz schön Quatsch, was da zum Teil versprochen wird, weil diese Unis, wenn es überhaupt Unis sind, die sind weder renommiert, ja, noch haben die irgendwie tolle Abschlüsse. Manche sind auch nur irgendwelche komischen Bildungsakademien, die dann ausländische Abschlüsse anbieten und die Leute haben davon gar nichts, außer dass sie vorher mal eben 12, 14, 16.000 Euro auf den Tisch legen mussten. Ja, und das Geld, das muss irgendwie wieder reinkommen und am Ende landen sie dann so bei diesen Lieferjobs.
Wie funktioniert das Zusammenspiel zwischen Lieferplattformen und den Subunternehmen, bei denen die jungen InderInnen angeworben werden? Und warum ist es so schwer nachzuvollziehen, wer eigentlich hinter diesen Subunternehmen steckt?
Also tatsächlich ist das ja so, man sieht ja immer diese Fahrräder rumfahren mit den Boxen da drauf, irgendwie von Uber Eats oder Volt. Aber oft sind die Fahrer gar nicht wirklich bei diesen Plattformen angestellt, sondern bei Subunternehmen. Weil die Plattformen sagen, wir machen hier die App und wir nehmen die Essensbestellung entgegen. Aber mit den Fahrern selbst, die das ausfahren, die sind nicht direkt bei uns, sondern die sind ja bei den Subunternehmen angestellt.
Ja, und diese Subunternehmen, also immer herauszufinden, wer die sind, ist gar nicht so einfach, weil das schon das wollen die Plattformen nicht verraten. Ja, und dann recherchieren wir da rein und finden auch echt ein paar, ja, und merken dann, dass sie zum Teil wiederum die Firmen von irgendwelchen Strohleuten geführt sind. Ja, also da werden dann irgendwie Menschen aus Osteuropa, Polen, Alkoholabhängige irgendwie als Geschäftsführer eingesetzt, um dann zu verschleiern, was da eigentlich los ist.
Wie reagieren denn Volt, Uber Eats, Lieferando und die Subunternehmen auf eure Recherche? Und welche Verantwortungen weisen sie von sich?
Ja, die Plattformen reagieren eigentlich immer gleich. Ja, die schreiben uns wirklich so eine richtige Formel, kann man sagen, dass ihnen ja Recht und Gesetz ganz wichtig ist und dass sie alle ihre Subunternehmen verpflichten, sich daran zu halten. Und wenn dann mal Verstöße irgendwie offenkundig werden, also wenn sie merken, dass irgendwas schief läuft, dann würden sie ja auch reagieren und auch die Geschäftsbeziehungen beenden. Unser Eindruck ist immer, das ist aber wirklich nur dann, wenn auch was an die Oberfläche kommt.
Und ansonsten sagen Sie immer, Sie bemühen sich ja wirklich sehr und Ihnen ist das ja selber teilweise nicht so recht, wenn da jetzt so Verstöße sind und Sie wollen da jetzt aufräumen. Und ja, das ist halt ein bisschen die Frage, wie glaubhaft das ist, wenn es doch so viele Verstöße gibt, wie unsere Recherche auch gezeigt hat und wie wir in dem Film zeigen.
Vielen, vielen Dank. Boah, Leute, wie schlimm ist das bitte, was wir gerade gehört haben? Alleine dieses Szenario, was beide am Anfang beschrieben haben, das ist einfach heftig ausbeuterisch. Mein neuer Jahresvorsatz, der ab dieser Sekunde gilt, nichts mehr bestellen. Ihr könnt die Doku in der ARD-Mediathek schauen. Wir haben sie euch in den Shownotes verlinkt.
Leute, bei unserer Folge vom Funk-Netzwerk-Treffen habt ihr es vielleicht zum ersten Mal richtig gesehen. Funk, das sind nicht nur ein paar Podcasts, die so lose vor sich hin existieren, das ist ein Netzwerk. Da haben wir Papa Platte, Henke, Maya, Mr. Wissen2Go getroffen und viele andere Creator, die dieses Netzwerk ausmachen. Und genau deshalb wollen wir heute über jemanden sprechen, der schon früh Teil dieses Netzwerks war und jetzt leider geht. Phil Laude. Phil ist Teil der Funk-Geschichte und für mich ein Stück Identität dieses Netzwerks. Und genau deswegen wollen wir seinen Abschied nicht nur melden, sondern auch feiern. In dieser Folge sprechen wir mit Phil, denn wenn man so will, ist er einer der ersten Funk-Creator und jetzt sind wir eben da.
Hi Adrian, freue mich sehr, da zu sein.
Ich komme noch aus dieser White Titty-Zeit.
Ja.
In der Grundschule extrem viel. Alle meine Jungs, wir haben das geguckt und so weiter. Und dann mit YouTube-Downloader, weil wir kein WLAN zu Hause hatten, haben wir dann immer so die Videos runtergeladen und diese Parodien so geguckt. Und dann hatte ich einmal voll Angst, weil ich dachte, vielleicht ist es ja illegal, von YouTube was runterzuladen. Und dann habe ich so ganz besorgt meinen Vater konsultiert und der war so, ja, okay, dann schreibe ich den Jungs mal und frage, ob das ein Problem ist. Und dann wollte der so die E-Mail-Adresse von White Titty raussuchen. Und so, Jungs, mein Sohn hat euer Video runtergeladen. Phil, du bist ja Funk-OG. Wurdest du abgesetzt oder warum ist es jetzt Zeit für dich zu gehen?
ich habe mich ein bisschen selbst abgesetzt, aber ich finde es auch korrekt. Also ich würde auch sagen, es ist Zeit für mich zu gehen. Also ich fühle mich dann doch für ganz klassisch nur YouTube-Sketche auch zu alt. Und ich merke auch immer an meinem Jugendwörter-Sketch, wo ich Jugendworte erkläre, da muss ich immer mehr von den Wörtern vorher googeln. Und das zeigt ja auch irgendwie was. Ist nicht mehr organisch.
Wie geht's bei dir nach Funk weiter? Also was sind deine ganz persönlichen Pläne dann?
Also wovon ich schon ewig träume und schon allen meinen Freunden und auch schon Os und TC während White Titty erzählt habe, ist so dieses Mal eine Pause machen. Weil ich tatsächlich seit der Schulzeit, also schon vorm Abi, wusste ich, ich werde das mit YouTube machen, ich will das machen und habe einfach alles da reingesteckt bis heute. Also mein halbes Leben wirklich YouTube gemacht. Und klar gab es Zeiten, die waren irgendwie auch überfordernd und da war es krass und da war man komplett in diesem Grind drin und hat drumherum eigentlich gar nichts mehr mitbekommen. Und schon in diesen Phasen habe ich halt immer auch so ein bisschen davon geträumt, einfach mal eine Zeit in meinem Leben zu haben, wo quasi alles außer YouTube mal so gelebt werden darf. Und da freue ich mich extrem drauf, dass ich jetzt das endlich mal umsetze.
Du bist ja auch schon mittlerweile 35 Jahre alt und trotzdem hast du dich noch im Jugendnetzwerk Funk bewegt. Mit welcher Skincare-Routine gelingt denn da dieser Maulwurf-Coup? Wie hast du es gemacht?
Also es ist Vitamin C, Hyaluron und abends immer entweder Retinol oder BHA. Ich weiß aber nicht, was es ist. Das sind irgendwelche Chemikalien, die aber wohl auch gut sind, langfristig, laut Gemini. Scheiße, ChatGPT oder irgendeiner anderen KI.
Okay, vielen lieben Dank für das Interview.
Ja, gerne.
Über seinen Abschied von Funk, seine Highlights, die erste Almania-Folge, seine ikonische Rolle wie den Allmann und BWL-Maxi. Am 7. Dezember kommt sein letztes Funk-Video. Ein Best-of seiner kompletten Funkzeit. Kein einfacher Zusammenschnitt, sondern ein echtes Finale für dieses Kapitel.
XOXO. Sissy. In dieser Kategorie darf ich immer 3 bis 5 Minuten darüber sprechen, warum Politik und Popkultur miteinander connected sind, und wir müssen über Wicked sprechen. Nicht über den neuen Film, der seit dem 20. November draußen ist, sondern über die Press-Tour und den Social-Media-Diskurs dahinter. Ich hole euch kurz ab. In Wicked spielen Ariana Grande und Cynthia Erivo die HauptdarstellerInnen Glinda und Elphaba. Die Press-Tour hat ja bereits letztes Jahr für viel Diskussion gesorgt.
I didn't know that that was happening.
Mm. I've seen it, yeah.
That's really powerful. Mm-hmm.
Yeah. Sorry, aber das war so geckig, dieses Interview. Was, die haben so viel geweint. Es gibt so viele Compilations von, dass die beiden einfach heulen müssen. Und dann kannst du mir deinen Finger geben?
Ja.
Holding, achso, man sieht das nicht, Holding Space. Naja, egal. Wer checkt, der checkt. Was die Press Tour auch dieses Jahr wieder liefert, sind Memes. Dieses Mal aber gar nicht so funny. Auf vielen Memes sehen wir, wie Cynthia in riesig, breit und muskulös neben Ariana ist. Sie trägt sie, beschützt sie und ist irgendwie einfach total obsessed mit ihr. Dabei sind die beiden ungefähr gleich groß und dünn. Viele Creator und auch die Sängerin SZA kritisieren, das ist misogynoir. Falls euch der Begriff nichts sagt, misogynoir setzt sich aus misogyn, also frauenfeindlich, und noir, also schwarz, zusammen und beschreibt die ganz spezifische Diskriminierungsform von schwarzen Frauen. Genau darum geht es auch in diesem Fall. In den Memes wird Cynthia mit rassifizierten Zuschreibungen wie maskulin, creepy und alienhaft dargestellt. Gleichzeitig werden die Körper der beiden im Netz ständig verglichen. Denn beide sehen heute deutlich dünner aus als vor dem Wicked-Dreh. Das Ding ist, ich stimme komplett zu, dass man die Körper von anderen nicht kommentieren sollte. Zeitgleich finden Edits von Ariana und Cynthia auf Skinny Talk statt. Das ist quasi dieser Raum auf TikTok, in dem Dünnsein einfach extrem gefeiert wird. Und wie gefährlich Skinny Talk für Betroffene von Essstörungen sind, haben wir ja auch schon ein paar Mal besprochen. Deswegen finde ich es schon wichtig, dass das an diesem Punkt dann auch eingeordnet wird. Auf den Socials unterstellen viele den beiden jetzt, dass sie eine Essstörung hätten und diese unkommentiert zur Schau stellen würden und betonen nochmal die Vorbildfunktion für junge Menschen. Gerade weil Wicked ja auch von vielen jungen Mädchen geschaut wird. Also, mal wieder ganz schön viel Wind um weiblich gelesene Körper. Und hat eigentlich irgendjemand schon mal den Film gesehen und was dazu gesagt? Erwischt. Mein Vorschlag, lass mal unsere Zeit und Energie lieber dafür nutzen, kritisch über die Strukturen und Ideale zu sprechen. Zum Beispiel darüber, warum in Hollywood ein extrem schlankes Ideal dominiert. Ich stecke da nicht drin, aber wenn ich mir vorstelle, dass gerade als Frau der eigene Körper ständig von allen Seiten kommentiert wird, mega viele Kolleginnen auf Ozempic sind, Rollenangebote stark ans Aussehen gekoppelt sind, ja, dann macht das safe mega viel Druck, auch diesem Ideal entsprechen zu müssen. Wenn ihr mehr über Schönheitsideale und das System dahinter hören wollt, dann hört doch nochmal in unsere Special-Folge zum Thema Glow Up mit Paula und mir rein.
Damn, ich bin ja voll off the spectrum, Alter. Keine Ahnung, was das bedeutet.
Was denn?
Also erstmal habe ich das mit den Fingern nicht verstanden.
Oh mein Gott, es gibt so ein Meme. Sie beide haben so richtig lange Nails.
Ja.
Und dann hat Ariana irgendwie den Finger so. Oder nee, Cynthia hat den Finger so und ist so. Und dann kommt Ariana und ist so.
Ah, crazy, die gucken sich das so an. So.
Es ist mega funny.
Wegen diesem,
es ist so voll in so Queer-Memes auch ganz viel gewesen.
Ah, strong. Studi Hex mit Adrian. Leute, willkommen zu Studi Hex. Leute, könnt ihr wieder richtig sparen mit mir. Und es wird auch kulinarisch, aber wir fangen erstmal mit einem Rätsel an. Liebe Sissi, was ist anfänglich grün und kommt in 2,5 Kilo Säcken?
Ich weiß.
Es ist nicht das. Nein. Es ist nicht das kratzige Hasch von meinem Dealer Dimitri, sondern Leute, es sind Kartoffeln. Was geht ab? Die deutschen Bauern haben nämlich zu viele Kartoffeln dieses Jahr. Und so viele gab es nicht mehr seit 25 Jahren. Der Grund? Mehr Anbaufläche, viel Regen zur richtigen Zeit und vergleichsweise wenige Krankheiten. Und ich fühle mit den Landwirten. Denen geht's wie mir. Wenn ich die Müllabfuhr verpasse, sie bleiben auf ihren Säcken sitzen. Wenn ich ein wenn es über Angebot und Nachfrage verstehe, liebe Freunde, dann sind Kartoffeln gerade spottbillig. Und ich habe mich da mal nicht lumpen lassen und die ganze Redaktion heute verwöhnt, so ein bisschen wie der Weihnachtsmann. Ich werde dann diese Kartoffeln später verteilen. Hier kommen meine Top 3 Kartoffelgerichte, liebe Freunde, für den sogenannten Studentenwinter. Erstens haben wir ein Timeless Classic. Normale Kartoffeln auf die 1, das weiß man auf den Straßen und Shoutout an Florian Wirz. Zweitens die flüssige Alternative, Wodka. Wodka ist nämlich aus Kartoffeln, liebe Freunde, und besonders wärmend für den kalten Winter und als Serviervorschlag sehr gerne auf einer Parkbank, uniprokrastinierend und mit den Kommilitonen. Für die wahren Genießer die Nummer 3, Kartoffelbrei oder wie der Franzose sagt, Püree. Und wenn ihr neben Geld auch noch Zeit sparen wollt, dann schält die Kartoffeln nicht. Das geht wirklich. Vertraut. Nein, wirklich, es geht.
Das ist absurd. Nein, schält und stampft.
Vielleicht kennt ihr aus dem Physikunterricht noch diese Kartoffelbatterie. Da tut man Plus- und Minuspol in der Kartoffel. Ab jetzt iPhone nur noch mit Kartoffelbatterie laden. Ja, so schnell kann es gehen. Disclaimer, Leute. Alkohol ist extrem schädlich und der Konsum bietet nichts Positives. Danke und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Sparen mit Adrian und den Studi-Tipps.
Bist du eigentlich Schwabe?
Nein, Bro, aber ich kann trotzdem sparen wie ein Großer.
Leute, wir halten es wie Sabrina Carpenter, short and sweet. Tschüss, das war die Folge. Frohen Nikolaus wünschen wir euch. Am 6. putzt eure Schuhe.
Oha, da hast du einen Spruch gedrückt. Geil, Alter. Okay, ja, ey, Sissi, es hat mich gefreut. Vorletzte Folge dieses Jahr mit dir in dieser Konstellation.
Aber wir kommen nochmal zusammen.
Richtig. Von dem Hintergrund, liebe Freunde, bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Woche. Der Funk-Podcast über was die Woche wichtig war.
Leute, wir sollen eine Werbung aufnehmen für unseren Podcast Cinema Strikes Back. Aber in zu vielen Podcasts wird zu viel Werbung für andere Podcasts gemacht. Wie soll man denn da noch herausstechen?
Das ist eine gute Frage.
Was ist mit unserem Podcast? Sprechen wir da nur hochanalytisch über Filme, Serien und Comics oder blödeln wir auch viel herum?
Wir blödeln natürlich auch super viel herum in unserem Podcast.
Wieso spielen wir nicht einfach mal unser Intro ab?
Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics.
Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt.
Mit uns fünf. Jonas.
Xenia.
Alper.
Lenny.
Und Marius.
Ich glaube, diese Pause musst du auch rausschneiden, dieses... Wie stichten wir jetzt?
Weil eigentlich wäre das auch witzig, eben eine Pause im Podcast zu haben. Ja.